DW Menschen und Märkte.
Handelsstreit und Krisenangst überschatten den Auftakt der IWF-Weltbanktagung. Nach Warnungen des IWF vor einer Finanzkrise stürzt die Währung in Pakistan ab. Und Entwicklungsminister Gerd Müller wirbt in Tunesien um mehr deutsche Investitionen. Das sind Themen des heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danhong herzlich begrüßt. Zum Auftakt der Herbsttagung von IWF und Weltbank dominieren die Sorgen über den freien Handel und aufkeimende Krisen. IWF-Chefin Christine Lagarde hatte eine klare Botschaft für US-Präsident Donald Trump, ohne seinen Namen zu nennen: Reparieren, nicht zerstören. Aus der indonesischen Ferieninsel Bali berichtet Lena Bodewein.
Klarer konnte Jim Yong Kim seine Worte nicht wählen.
We need more trade, not less trade.
Wir brauchen mehr Handel, nicht weniger.
Handelskonflikte, Handelsbarrieren, Handelskriege – all das stehe dem Wachstum im Wege und vor allem dem Ziel, extreme Armut zu beenden.
I am a globalist. It's the definition of my job.
So der Weltbankpräsident.
Ich bin ein Globalist. Die Globalisierung und der weltweite Handel sind unsere einzige Chance, um extreme Armut zu bekämpfen. Wenn wir den freien Fluss von Ideen, von Handel, von Finanzen stoppen, dann werden wir extreme Armut nie ausmerzen können. Und das ist meine persönliche Mission fast mein gesamtes Leben lang gewesen.
Vor allem die Auswirkungen auf die Schwellenländer wären groß, wenn alle Länder, die an den Handelskonflikten beteiligt sind, alle Maßnahmen bis zum Limit ausschöpften.
Wir arbeiten mit all unseren Ländern zusammen, damit sie vorbereitet sind, wenn es noch schlimmer wird.
Verspricht Kim. Damit es nicht schlimmer wird, wiederholt Christine Lagarde ihr Drei-Punkte-Mantra.
Deescalate trade tensions. Fix the system, don't break it.
Die Spannungen deeskalieren, das Handelssystem reparieren und nicht zerstören und die richtige Mischung an politischen Maßnahmen anwenden. Das müsse die Marschrichtung sein. Drei Fragen stellt die Chefin des Internationalen Währungsfonds zum Auftakt des Jahrestreffens.
Is the economy strong enough?
Ist unsere Weltwirtschaft stark? Ja, das ist sie. Aber ist sie stark genug? Stärke und Sicherheit seien 10 Jahre nach der großen Krise zwar gegeben, aber die kleinste Veränderung, der kleinste Gegenwind könnten diese Sicherheit gefährden. Das Handelssystem müsse weiter verbessert werden, auch um irgendwann einmal eine positive Antwort auf ihre dritte Frage zu bekommen.
Are the benefits of growth actually shared enough?
Ist der Nutzen des Wachstums gerecht genug verteilt, damit unsere globale Wirtschaft nachhaltig wachsen kann? Nein. Exzessive Ungleichmäßigkeit, entweder durch Technologie, Handel, Integration oder Politik, verschärft soziale und wirtschaftliche Spannungen, vor allem in Industriestaaten. Ein freier und gleichmäßig ertragreicher Welthandel, das ist das Ziel, das IWF-Chefin Lagarde und Weltbankchef Kim erklären. Eine volle Ausschöpfung des sogenannten Humankapitals gehört dazu. Jim Yong Kim hat einen entsprechenden Index vorgestellt, wie die Länder der Welt das Potenzial ihres Nachwuchses ausschöpfen. Eine Gefahr für den Fortschritt in dieser Richtung besteht für Kim
im Klimawandel. Der Klimawandel ist eine existenzielle Bedrohung der weltweiten Entwicklung und jeglicher Bemühungen, Armut zu bekämpfen. Der sich erwärmende Planet hat schon jetzt Auswirkungen auf die Ärmsten und Verwundbarsten.
Aber Klimawandel sei für jedes Land gefährlich, egal ob entwickelt oder noch sich entwickelnd. Ob reich oder arm. Darum betonen sowohl Lagarde als auch Kim die Bedeutung einer internationalen Zusammenarbeit.
Auch unser nächstes Thema hat mit dem Internationalen Währungsfonds zu tun. Nachdem der IWF vor einer Finanzkrise in Pakistan gewarnt hat, stürzt die Währung des südasiatischen Landes ins Bodenlose. Pakistan hat sich bei einem Seidenstraße-Projekt mit China übernommen und hat nun Zahlungsschwierigkeiten. Die Regierung in Islamabad hat ein Hilfspaket beim IWF beantragt und verspricht, damit die Wirtschaft reformieren zu wollen. Einzelheiten von Bernd Musch-Borowska.
Nach der Warnung des Internationalen Währungsfonds IWF vor einer Finanzkrise in Pakistan ist die pakistanische Rupie abgestürzt. Allein gestern verlor die Währung 7%. Seit Ende vergangenen Jahres hat die pakistanische Rupie bereits mehr als 25% an Wert verloren. Während der IWF-Sitzung auf der indonesischen Insel Bali kündigte die pakistanische Regierung an, Finanzhilfen des Währungsfonds zu beantragen, einen sogenannten Bailout. Dies sei der Grund für den Währungsverfall, sagte Pakistans Informationsminister Fawad Chaudhry in Islamabad. Der Dollar ist stark angestiegen, weil befürchtet wird, dass der IWF auf einer weiteren Abwertung der pakistanischen Rupie besteht. Aber die Leute, die jetzt gegen unsere Währung spekulieren, könnten sich verrechnen. Denn wir bekommen nicht nur Geld vom IWF, sondern auch von China, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dann steigt unsere Währung wieder. Der IWF hatte Pakistan davor gewarnt, sich zu stark in China zu verschulden. Die Regierung in Peking investiert in Pakistan in große Infrastrukturprojekte im Rahmen ihrer neuen Seidenstraße, der sogenannten Belt and Road-Initiative. Dabei geht es unter anderem um einen großen Hafen in der pakistanischen Stadt Gwadar und eine Bahnlinie bis in den nördlichsten Zipfel Pakistans an der Grenze zu China. Pakistan hat wegen der hohen Kosten bereits einige Bauvorhaben in Frage gestellt, doch China besteht auf der Einhaltung von Vereinbarungen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Lu Kang bei einer Pressekonferenz vor wenigen Tagen. Wir sollten die Vor- und Nachteile dieser Projekte betrachten und dabei die Entwicklungsmöglichkeiten für die Region im Auge haben. Sie sind auf jeden Fall im Interesse Pakistans. Und alle Projekte im Rahmen der Belt and Road-Initiative wurden im Konsens vereinbart. Probleme sollten deshalb auch im gegenseitigen Einverständnis gelöst werden. Die Händler an der pakistanischen Börse erwarten schwierige Zeiten. Die Preise würden steigen und die wirtschaftlichen Konsequenzen könnten die Bevölkerung hart treffen, sagte Asif Habib, ein Händler an der Börse in Islamabad. Ich glaube, es werden harte 6 Monate auf die Pakistaner zukommen. Die Bevölkerung wird das zu spüren bekommen. Aber danach wird sich unsere Wirtschaft, so Gott will, auch wieder erholen. Pakistans Premierminister Imran Khan versprach der Bevölkerung, das Land sicher durch die schwierige wirtschaftliche Lage zu führen. Pakistanischen Medienberichten zufolge will die Regierung zwischen 7 und 10 Milliarden US-Dollar beim IWF beantragen. Das Finanzministerium erklärte, damit würden Wirtschaftsreformen eingeleitet.
Die digitale Zukunft des Geldes, zusammengefasst unter dem Begriff Fintech, stößt bei den Geldexperten von IWF und Weltbank auf geteilte Meinung. Für die einen könnte sie allen Menschen auf der Erde Zugang zu Finanzdienstleistung bieten. Andere sehen darin eine zusätzliche Quelle für die Instabilität der Finanzmärkte. Jan Bösche berichtet.
Bezahlen mit dem Mobiltelefon, Geld verschicken mit PayPal, Kryptowährungen wie Bitcoins. Das alles sind Vorboten der digitalen Zukunft des Geldes. Zusammengefasst wird das alles unter dem Begriff Fintech. Und hier bei der Tagung von IWF und Weltbank schauen die Geldexperten mit Faszination und Sorge auf Chancen und Risiken. Weltbankchef Kim gehört zu den Optimisten. Es gibt ein riesiges Potenzial. Eines unserer Ziele ist, bis 2020 allen Zugang zu Finanzdienstleistungen zu verschaffen. Das schaffen wir nicht ohne die Technologiewelt. Die Weltbank schätzt, dass 1,7 Milliarden Menschen keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben. Sie können kein Konto öffnen, kein Geld überweisen. Fintech kann helfen. In Afrika zum Beispiel ist Bezahlen mit dem Mobiltelefon zum Alltag geworden. In manchen Ländern sind Fintech-Anbieter damit zu dominierenden Spielern im Geldgeschäft geworden und damit fängt das Problem an. Sie passen nämlich nicht in die klassische Finanzwelt mit ihren strengen Regeln für Banken. Müsste man die Banken darum nicht vor dieser Wild-West-Konkurrenz schützen? Mark Carney von der Bank of England antwortet so. Ich würde Ihre Frage umkehren. Ist es eine gute Idee, Banken davor zu schützen, ihren Kunden besser zu dienen? Wir reden über Innovatoren, die Kunden besser bedienen. Wir als Aufseher müssen sicherstellen, dass das Bankensystem für solche Änderungen bereit ist. Weltbank und Internationaler Währungsfonds haben jetzt eine Fintech-Agenda vorgelegt, um die Debatte über diese neuen Finanzangebote zu steuern. Es soll darum gehen, Innovationen nicht abzuwürgen, aber gleichzeitig die Stabilität des Finanzsystems im Auge zu behalten. Außerdem wichtig, internationale Kooperation. Dahinter steckt die Sorge, dass sich Fintech-Unternehmen in Ländern niederlassen könnten, die zu laxe Regeln haben. Beim IWF ist Direktor Tobias Adrian für die Finanzstabilität zuständig. Er sagte mit dem Blick auf Entwicklungsländer,
Fintech through mobile phones.
Fintech durch Mobiltelefone hat den Zugang zu Finanzdienstleistungen erheblich verbessert, hat neue Geschäfte und Einkommen angespornt. Fintech fördert Wachstum, aber bringt auch neue Risiken mit sich.
They too come with new risks.
Dazu gehörten Cybersicherheit, Datenschutz und die Frage, in welchem rechtlichen Rahmen die digitale Zukunft des Geldes stattfindet.
Fluchtursachen bekämpfen. Davon sprechen Politiker häufig, wenn es um die Flüchtlingspolitik geht. Ein Baustein dafür ist, bessere Lebensbedingungen in den Herkunftsländern der Flüchtlinge zu schaffen. Vor allem werden gute Jobs gebraucht, damit die Menschen in ihrer Heimat eine Perspektive haben. Entwicklungsminister Gerd Müller will bei der Ausbildung ansetzen. In Tunesien hat der CSU-Politiker dazu Vereinbarungen mit deutschen Unternehmen und Verbänden geschlossen. Cecilia Reible berichtet aus Tunis.
Gerd Müller steht in der Ausbildungswerkstatt des Automobilzulieferers Marquardt in Tunis. Der Entwicklungsminister informiert sich in dem Unternehmen über ein für Tunesien besonderes Projekt. Die Firma bildet junge Menschen im dualen System aus, wie in Deutschland. Die Azubis drücken die Schulbank, arbeiten aber auch im Betrieb mit. Die Jobs bei Marquardt sind bei jungen Tunesiern begehrt. Eine Ausbildung absolvieren, gute Zukunftsperspektiven haben, das will dieser junge Praktikant. Doch die Konkurrenz um die Lehrstellen ist groß. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in Tunesien bei 36%. Entwicklungsminister Müller will deshalb noch mehr deutsche Unternehmen dafür gewinnen, in Tunesien zu investieren.
Ich werde hier eine Initiative Ausbildung starten, wo wir deutsche Investoren hier, deutsche Betriebe ganz massiv unterstützen, auch mit staatlichen Geldern, um hier Ausbildung Tausenden von tunesischen Jugendlichen eine Berufszukunft zu bieten.
Mehr als 7.500 neue Arbeitsplätze allein im Automobilbereich sollen in den nächsten Jahren mit deutscher Unterstützung in Tunesien entstehen. Mit im Boot sind auch Unternehmen aus der Landwirtschaft und dem Tourismus. Auch das Textilunternehmen Van Laak ist dabei. Der Geschäftsführer der tunesischen Van Laak-Niederlassung, Ghazi El-Bisch, will auch aus Deutschland abgeschobenen tunesischen Rückkehrern eine Jobchance geben. Vorkenntnisse müssten sie nicht mitbringen, sagt der Unternehmer.
Wichtig sind, dass die Willen zeigen. Wichtig sind, dass es Leute sind, die wirklich eine Änderung sich hoffen, dass sie diese Chance nehmen. Der Rest machen wir.
Insgesamt gibt es in Tunesien rund 260 Unternehmen mit deutscher Beteiligung. Sie beschäftigen zusammen mehr als 60.000 Mitarbeiter. Entwicklungsminister Müller hofft, dass weitere deutsche Unternehmen in dem Land investieren werden.
Ich glaube, das kann die nächsten 20 Jahre eine Erfolgsgeschichte werden, wie die Osterweiterung. Deutsche Firmen gewinnen hier, der Arbeitsmarkt, die Jugend Tunesiens gewinnt, es werden hier Arbeitsplätze geschaffen und zugleich in Deutschland können Firmen expandieren.
Damit seine Vision Wirklichkeit wird, will Müller die Rahmenbedingungen für Investoren in Tunesien verbessern. So sollen unter anderem Privatinvestitionen künftig besser abgesichert werden.
Über die Tunesienreise des deutschen Entwicklungsministers berichtete Cecilia Reible. Das war's von uns. Gerd Georgi in der Technik und Zhang Danhong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.